Bremen 2. Mare mit Katrin Krämer.
Ja, da hören Sie es, das Meer. Und vielleicht stellen Sie sich gerade vor, wie es riecht. Dann denken Sie doch jetzt mal dran, wie es schmeckt. Heute dreht sich bei uns nämlich alles um das Salz in der Meersuppe. Denn was sagten Experten ja schon immer über die äußerliche Anwendung von Meerwasser?
Ja, Seewasser ist durch seinen Gehalt an Salz eben anreizend, bewirkt eine kräftige Durchblutung der Haut und stärkt und fördert dadurch die Gesundheit.
Salz für Therapiezwecke, das findet man hochkonzentriert in einem Meer, das eigentlich ein See ist im Toten Meer. Für ihren Aufenthalt zahlen Touristen aus aller Welt inzwischen wirklich gesalzene Preise. Das Problem, das Tote Meer verschwindet. Und zwar gar nicht mal so langsam.
Hier an dieser Stelle kann man es gut sehen und auch zählen. Da, das war vor 10 Jahren. Es sinkt rasant.
Disappearing rapidly.
Ja, mehr Salz als im Toten Meer finden Sie nur noch in den Regalen von Supermärkten oder im Gewürzhandel. Das viel zitierte weiße Gold als Mogelpackung.
Mildsalziger Geschmack, schonend getrocknet, geringe Restfeuchte. Perlensalz, ein echter Eyecatcher in der Salzmühle.
Über das aberwitzige Angebot von Salz, das uns ewige Schönheit und ein wahrscheinlich noch längeres Leben verspricht, berichten wir. Ebenso wie über den Abbau von Meersalz in Südkorea unter menschenunwürdigen Bedingungen. Außerdem machen wir einen Spaziergang über eine Salzwiese an der Nordsee und bereiten gemeinerweise in der Kombüse dann das zu, was darauf blökt. Es geht um das globale Geschäft der Meerwasserentsalzung und die berühmte Salzstraße in Lübeck. Wir hoffen, dass wir Ihren Geschmack treffen. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Mare Radio. Salz als Gewürz und Geschäft. Ja, und gekräut. Jedenfalls findet man seltene Gewächse in einem Biotop, das zunächst mal lebensfeindlich klingt. Oder würden Sie Ihre Pflanzen mit Salzwasser gießen? Da, wo Nicolas Goltsch uns nun hinführt, gedeihen Arten, die mit ihrer gut gewürzten Umgebung bestens klarkommen. Raus geht es, ab an die Nordsee. Unsere Koordinaten 53 Grad 52 Minuten Nord, 8 Grad 42 Minuten Ost.
Ja, wir sind ein bisschen Fahrrad gefahren. Wir sind jetzt ungefähr 3 Kilometer gefahren vom Wattenmeerzentrum Cuxhaven bis rauf auf die Salzwiese. Wir, das bin einmal ich und das ist Bernhard Rauhut vom Wattenmeerzentrum in Cuxhaven. Woran erkennen wir, dass das hier eine Salzwiese ist und nicht eine ganz gewöhnliche Wiese, sag ich mal?
Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken und man erkennt es vielleicht auch schon an der Lage, weil die Nordsee schwappt hier ja schon tüchtig rein. Und wenn man genauer hinsieht, sieht man eben Pflanzen, die man auf einer sogenannten Süßwiese oder einem normalen Wirtschaftsgrünland nicht sieht.
Dann gehen wir doch mal vielleicht rauf auf die Salzwiese, gucken uns mal ein bisschen an, was für Pflanzen das genau sind.
Ja, wir sind ja früh im Jahr und da blüht noch nicht ganz so viel, wobei ich jetzt schon überrascht bin, wie viel hier von dem Löffelkraut gerade am Blühen ist.
Diese Pflanzen, die hier wachsen, die hier leben, die müssen ja sehr spezielle Taktiken entwickelt haben, wie sie einfach damit umgehen, dass so eine Salzwiese überflutet wird regelmäßig vom Salzwasser. Wie machen die Pflanzen das?
Ja, das sind tatsächlich richtige Spezialisten, die diesen extremen Salzstandort ertragen können. Salz ist ja etwas, was den Pflanzen Wasser entzieht. Jeder kennt das von der Gurke. Wenn er Salz drauf streut, entzieht die Wasser. Und genau das Gleiche passiert den Pflanzen auch, die hier in der Salzwiese wachsen. Die Flut kommt ja zweimal am Tag, überschwemmt die Pflanzen. Dann steht ihnen das Wasser sozusagen bis an die Blüte. Und das Salz im Meerwasser konkurriert sozusagen mit dem Wasser, was die Pflanze braucht. Und die Pflanzen gehen damit ganz unterschiedlich um. Die Pflanzen, die am häufigsten überschwemmt werden, die wachsen in der unteren Salzwiese. Das ist der Queller beispielsweise. Sieht so ein bisschen aus wie ein Mini-Kaktus. Also so eine fleischige Pflanze, die Blätter komplett reduziert hat und einen ganz fleischigen Stängel hat. Der verdünnt das Salz in seinem Körper, in den Pflanzenzellen und ist dadurch so dickfleischig, sukkulent.
Und eine Pflanze, die hat tatsächlich einen sehr praktischen Trick, wie ich finde, entwickelt und einfach einen sehr pfiffigen Trick. Vor dieser Pflanze stehen wir gerade.
Das ist die Portulak-Keilmelde. Das ist ein Gänsefußgewächs. Gänsefußgewächse gibt es hier einige verschiedene Arten und die sind in der Regel so ein bisschen mehlig bestäubt wirken sie, so ein bisschen weißlich. Aber wenn man genauer hinschaut, braucht man im Grunde schon eine Lupe dafür. Dann sieht man, dass das eine Behaarung ist. So kleine graue Härchen, die auf der Oberfläche sind. Dieser Mechanismus, den Sie gerade eben auch angesprochen haben, ist der, dass Sie die Keilmelde hier eben das Salz in diese Härchen auslagert und die dann auch abfallen können und dann ist sie das Salz auch los.
Was ist das für ein Lebensraum, diese Salzwiese? Also wie viele Pflanzen gedeihen hier überhaupt? Ist das ein sehr artenreicher Lebensraum oder sind das doch ein paar Spezialisten, aber nicht sonderlich viele, die hier überleben können?
Es sind Spezialisten und wenige, aber es ist nicht der Pflanzenartenreichtum, sondern es ist der Tierarten, der Insektenartenreichtum, der die Salzwiese so besonders macht. Man spricht von 400 Insektenarten, die an den Pflanzen sitzen, leben und darauf angewiesen sind. Es gibt ja sehr viele Käferarten, Schmetterlingsarten, die sehr spezialisiert sind auf eine bestimmte Pflanze oder wenige Pflanzen. Und wenn die Pflanze weg ist, dann stirbt dann auch gleich eine ganze Gilde von Insekten mit aus.
Vielleicht hat man es gerade schon ein bisschen gehört, um uns herum schwirren tatsächlich auch immer wieder ein paar Insekten. Also hier lebt richtig was, das merkt man schon, das sieht man schon auf den ersten Blick. Die Salzwiese ist aber trotzdem ein bedrohtes Ökosystem, was Schutz bedarf, oder?
Ja, über die Geschichte hinweg sind die natürlichen Salzwiesen bis auf kleine Restbestände fast verschwunden. Denn mit der Siedlungstätigkeit des Menschen sind diese Übergänge zwischen Land und Meer, was ja die Salzwiese bildet, durch Eindeichung verloren gegangen. Der Mensch hat diese Flächen sich zunutze gemacht und in dem Moment, wo der Salzwassereinfluss weggeblieben ist, hat sich die Salzwiese verändert. Es ist eine Süßwiese draus geworden. Die Pflanzenarten haben sich verändert, die Pflanzen sind nicht mehr da und deswegen gibt es heute relativ wenige. Der Nationalpark schützt heute die Salzwiesen. Es gibt auch ein Management, was ja in Teilbereichen heute auch wieder versucht, Salzwiesen zurückzugewinnen, indem die Sommerdeiche, die es vielerorts gibt, wieder geöffnet werden, um der Natur so noch wieder ein Stückchen zurückzugeben.
So eine Salzwiese, die wird ja regelmäßig überflutet, aber es werden nicht alle Bereiche gleich überflutet, oder? Es gibt Bereiche, in denen das Wasser häufiger kommt und solche, in denen es seltener kommt.
Genau, man unterscheidet die untere und die obere Salzwiese und die untere wird halt regelmäßiger überflutet und die obere seltener. Und wir stehen jetzt hier in der oberen Salzwiese, die deutlich artenreicher ist und mit dem Andelgras, der Portulakeilmelde, dem Strandflieder und jetzt hier dem blühenden Löffelkraut. Aber den Röhrkohl haben wir immer noch nicht gefunden.
Genau, wir sind auf der Suche nach einem sehr speziellen Gemüse, was hier wächst auf der Salzwiese, was tatsächlich auch geerntet wird nach dem Röhrkohl. Vielleicht können Sie mal beschreiben, woran können wir den erkennen?
Hier ist er jetzt. Ja, Blätter so ein bisschen schnittlauchartig, aber nicht drehrund, sondern an der Oberseite ein bisschen abgeplattet. Und was ganz charakteristisch ist, ist Geruch und Geschmack.
Genau, wir haben einfach mal ein bisschen was abgerissen von diesem Röhrkohl, der hier rauswächst. Dürfen wir das einfach so machen?
Ja, wir graben sie ja nicht aus und außerdem bin ich Einheimischer und bin vom Gesetz sozusagen freigestellt als jemand, der Röhrkohl stechen darf. Das ist eine traditionelle Nutzung.
Und da ich in Ihrer Begleitung hier bin, mache ich das auch mit gutem Gewissen jetzt einfach mal und pflücke mal ein kleines Grashelmchen von diesem Röhrkohl. Es sieht tatsächlich aus wie Schnittlauch, ist ja sehr dünn, sehr länglich. Wir probieren ihn einfach mal, weil man kann ihn tatsächlich auch einfach roh essen, haben Sie schon erzählt, ne?
Ja, also man kann ihn roh essen, aber die traditionelle Zubereitung ist so ein bisschen in der Art, wie man Grünkohl auch zubereitet. Und es soll wohl auch Vitamin C reich sein. Es ist jedenfalls eine Pflanze, die sehr früh im Jahr, im März, April schon geerntet wurde früher und den ansonsten kargen Speisezettel der Landbevölkerung bereichert hat. Heute wird es eher als Delikatesse und als regionale Spezialität gesehen.
Dann probieren wir ihn doch einfach mal. Wir beißen mal rein. Und es schmeckt sehr süßlich, würde ich sagen. So eine Mischung aus süß und salzig. Es erinnert mich an irgendwas tatsächlich. Ich weiß nicht genau an was. Wie geht's Ihnen?
Also ich habe nichts Vergleichbares und ich kann es auch wirklich ganz schwer beschreiben, wonach es schmeckt.
Es schmeckt nach Meer. Einigen wir uns vielleicht darauf einfach, oder?
Auf jeden Fall.
Herr Rauhut, ganz lieben Dank.
Bitte.
Nicolas Golsch war unser Gourmet-Kritiker am Cuxhavener Wattenmeer. Und er hat uns übrigens auch einen kleinen Film von dort mitgebracht. Wenn Sie wissen wollen, wie der Queller quellt und der Röhrkohl rührt, dann schauen Sie doch einfach mal auf unsere Bremen 2 Facebook-Seite oder auf Instagram. Nicht nur eine Seefahrt, die ist lustig, sondern auch ein Badeausflug zum Toten Meer. Ein touristisches und medizinisches Highlight, sich in die Salzlake zu begeben, auf den Rücken zu legen und während man vor sich hin dümpelt, ein Buch zu lesen. Der hallende Schlamm und der anschließende Schwebezustand auf dem Wasser, gut gegen Rheuma, Arthrose, Schuppenflechte. Soweit der Werbeblock. Die bittere Wahrheit, der Wasserspiegel des Toten Meeres sinkt dramatisch. Unser Israel-Korrespondent Tim Aßmann hat sich dorthin aufgemacht, um Ursachen und Folgen auf den Grund zu gehen. Ja, und das geht leider sehr viel schneller als gedacht.
Das schwarze Schlauchboot mit dem Sonnensegel gleitet über das ruhige Wasser. Es ist später Vormittag und die Sonne brennt vom Himmel. Jackie Benzaken, ein hagerer Mitfünfziger mit weißem Bart, Sonnenbrille und Hut, macht den Motor schon nach kurzer Fahrt aus. An einer steil abfallenden Stelle des Ufers sind die Wasserstände der vergangenen Jahre gut abzulesen. Die Linien verlaufen so über den Felsen, dass sie aussehen wie Treppenstufen.
Every stair, it's a year.
Jede Stufe ist ein Jahr. Hier an dieser Stelle kann man es gut sehen und auch zählen. Da, das war vor 10 Jahren. Es sinkt rasant. Um 1 bis 2 Meter fällt der Wasserspiegel des Toten Meeres pro Jahr. An manchen Stellen auf der israelischen Seite des Sees ist das Brachland, das einst von Wasser bedeckt war, mittlerweile 2 Kilometer breit. In den letzten rund 50 Jahren ist der Salzwassersee um 1/3 geschrumpft. Das Wasser verdunstet und es kommt zu wenig Neues nach. Das Tote Meer wird hauptsächlich vom Jordan gespeist. Doch er ist zu einem Rinnsal verkommen, weil die Anrainerstaaten Syrien, Jordanien und Israel aus dem Jordan und seinen Zuläufen massiv Wasser entnehmen, mit gravierenden Folgen für das Tote Meer und die Menschen, die an seinen Ufern leben. Bootsführer Jackie Benzaken weiß noch genau, wann ihm das Ausmaß des Problems so richtig bewusst wurde. Auf einmal merkst du, es ist kein Witz, und als dann die Strände Mineral Beach und Engedi wegen Kratern geschlossen wurden, war das, als wenn der schlimmste Albtraum auf einmal wahr wird. Selbst wenn das Problem immer absehbar war, merkst du erst, wie schlimm es ist, wenn es wirklich eintritt. Und dann ist es natürlich zu spät. Die Krater, von denen Benzaken spricht, sind teils mehrere Meter breit. Ganze Häuser sind darin schon verschwunden. Die Löcher entstehen, weil sich das Wasser des Toten Meeres aus dem Untergrund zurückzieht. Grundwasser drückt nach und löst das Salz unter der Erde auf. Hohlräume entstehen, der Boden bricht ein. Auch der Touristenstrand Mineral Beach musste wegen der Krater geschlossen werden. 20 Leute verloren ihre Arbeit und Jackie Benzaken den Ausgangspunkt seiner Bootstouren. Nun fährt er wieder und zeigt den Gästen neben der Schönheit des Toten Meeres auch die Folgen des Wassermangels. Benzaken will den Menschen bewusst machen, dass ein einzigartiges Ökosystem komplett zu verschwinden droht. An Bord des kleinen Bootes sind nun Sarah und Adam Wortsky aus New York mit ihren 4 kleinen Töchtern. Sie habe diese Tour ganz bewusst gebucht, erzählt Mutter Sarah. Ich will, dass die Mädchen etwas lernen und das hier aus einer anderen Perspektive sehen. Nicht einfach nur an einem großen Strand oder an einem Pool. Sie sollen es unter ökologischen Aspekten sehen. Das ist mir wichtig. Das Tote Meer vom Wasser aus zu erkunden, ist etwas ganz Besonderes. Eigentlich ist der Salzwassersee an der Grenze zwischen Israel und Jordanien militärisches Sperrgebiet. Nur Jackie Benzaken darf ihn mit seinem kleinen Schlauchboot zu touristischen Zwecken befahren. Gershon Rechtmann ist der private Fremdenführer der New Yorker Familie Wortsky und schon seit 25 Jahren im Geschäft. Eine vergleichbare Tour hat er noch nie gemacht. Die Tour ist einzigartig. Sie bietet einen völlig anderen Blickwinkel aufs Tote Meer, das man sonst immer nur vom Land aus sieht oder vom Baden kennt. Nun können Sie das Meer vom Boot aus erkunden. Spannend. Außerdem sehen Sie Plätze, an denen man die ökologische Herausforderung begreift. Die Politik hat die Gefahr, die dem Toten Meer droht, mittlerweile erkannt. Es gibt 2 Pläne, um den Wasserstand nachhaltig zu erhöhen. Durch eine Pipeline soll Wasser aus dem Roten Meer in das Tote Meer gepumpt werden. Doch diese Idee ist von der Umsetzung noch weit entfernt. Konkreter sind die Pläne, den See Genezareth im Norden Israels mit entsalztem Meerwasser zu füllen und so zunächst den Jordan und dann das Tote Meer zu versorgen. Das könnte das Tote Meer retten, glaubt Jackie Benzaken. Aber es muss schnell gehen, sagt er. Sonst drohe nicht nur dem Toten Meer das aus, sondern auch den Menschen, die von ihm leben.
It's my home. You know, it's the place that I live, it's the place that I raise my kid.
Es ist meine Heimat, der Platz, wo ich lebe und mein Kind großgezogen habe. Ich hasse die Vorstellung, woanders hingehen zu müssen, nur weil hier keine Arbeit mehr ist. Ich will nicht mal darüber nachdenken. Ich habe keine Ahnung, was ich dann tun werde.
I don't even want to think about it. You know, what I will do. I don't know what I will do.
Ja, wenn es nicht schon so tot wäre, würde man sagen, Jackie Benzhagen macht auf das Sterben des Toten Meers aufmerksam. Tim Aßmann hat ihn auf einer Bootstour begleitet. Leise rieselt das Salz heute bei Mare Radio auf Bremen 2. Gleich tonnenweise wurde das im mittelalterlichen Lübeck benötigt. Nein, nicht zur Marzipanherstellung, die kam nämlich erst später. Der Grund war, Lübeck hatte damals eine Handelsware, die silbrig glänzte, Gold wert war, aus dem Meer kam und die haltbar gemacht werden musste. Weil es ja zurzeit leider anders nicht möglich ist, hat sich Stefan Pulz, anders als ursprünglich geplant, nur in Gedanken auf die Routen begeben, über die die kostbare Ware in die Hansestadt gekommen ist. Die fachkundigen Auskünfte dazu, die sind ihm über mobile Verbindungen ins Netz gegangen.
Dass Salz nötig ist, keine Frage, immer schon. Man brauchte es für die Suppe und als es Kartoffeln gab, auch für die Kartoffeln. Aber im Mittelalter, zu Zeiten der Hanse, als es hier noch keine Kartoffeln gab, da brauchte man es noch dringender für etwas anderes.
Tatsächlich ist die Bedeutung des Salzes deswegen so groß, weil wir hier von einer Zeit reden, in der man nicht einfach mal schnell die Einkäufe in den Kühlschrank stellt.
Sagt Angelika Huang, die am Europäischen Hanse-Museum in Lübeck die Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse leitet. In diesem Fall geht es um Hering, um massenhaft Hering. Der Aufstieg Lübecks ist auf Heringstonnen gebaut, heißt es. Und darin erinnert im Hanse-Museum eine solche Tonne gefüllt mit Heringen und ganz viel Salz. Weniger davon wäre dem Hering, gefangen in der Ostsee, in Skagerrak und Kattegat, auch nicht gut bekommen.
Genau, den hätte man dann wohl besser vor Ort gegessen.
Und kein Geld damit verdient, beziehungsweise nichts dafür eintauschen können. Dass die Nachfrage nach dem Fisch überall so groß war, liegt an der Christianisierung. Zeitweise waren bis zu 140 Fastentage im Jahr vorgeschrieben, an denen der gläubige Christ aber trotzdem essen wollte, und zwar Fisch. Die beliebteste Fastenspeise war der durch Salz konservierte Hering. Also ohne Salz keine Hanse? Da ist die Historikerin vorsichtig, trotzdem.
Ich glaube aber tatsächlich, dass es die Hanse in dieser Form nicht gegeben hätte ohne das Salz, allein schon, weil es Lübeck nicht gegeben hätte.
Jedenfalls nicht als mächtiges Haupt der Hanse. Denn die Stadt profitierte nicht nur von ihrer Lage an der Ostsee, sondern auch von der Nähe zu Lüneburg, wo das Salz gewonnen wurde. Heute erinnert dort ein Salzmuseum daran, geleitet von Hilke Lamschus.
Der Vorteil des Lüneburger Salzstockes ist, dass er sehr oberflächennah ist. Also wenn Sie hier, wo wir jetzt sitzen im Salzmuseum, gut 50 Meter tief graben würden, dann würden Sie mit den Füßen auf dem Salz stehen. Und das ist eben die Besonderheit des Lüneburger Salzstockes, dass dieser Salzspiegel, das heißt die Oberfläche des Salzstockes, von Grundwasser überspült wird. Das Grundwasser löst das Salz an der Oberfläche auf. Das Wasser reichert sich mit dem Salz zu einer gesättigten Lösung an. Und dieses Salzwasser ist in Lüneburg gewonnen worden.
Und obwohl die Lüneburger keinerlei Ehrgeiz hatten, mal etwas tiefer zu graben und wie anderswo das Salz aus dem Salzstock zu schlagen, kam doch eine ganze Menge zusammen.
Mindestens 10.000 Tonnen Salz wurden jährlich nach Lübeck verschifft. Und das brauchte man überwiegend zum Einlegen von Hering.
Der Transport per Schiff war schon eine große Erleichterung. Möglich wurde er erst, als Ende des 14. Jahrhunderts der Stecknitzkanal zwischen Lauenburg und Lübeck gebaut wurde. Am 22. Juli 1398 erreichten die ersten 30 Salzkähne die Hansestadt. Die Ladung wurde dort in den Salzspeichern neben dem Holstentor gelagert und dann für den Export in den gesamten Ostseeraum auf seegängige Schiffe geladen. Vorher musste der ganze Weg von Lüneburg nach Lübeck auf der alten Salzstraße mit Planwagen bewältigt werden.
Es war eine ziemlich umständliche Sache. Es konnte nicht viel geladen werden auf diesen Planwagen und Salz war eben ein begehrtes Gut. Sie hatten also ständig mit Überfällen zu rechnen und auch die Wege waren ja nicht so, dass man da durchfahren konnte. Es gab viele Karambolagen, Radbrüche und so weiter. Das war ein sehr beschwerlicher Weg.
Und mit 85 Kilometern für damalige Verhältnisse auch ein weiter Weg. Selbst als es den Kanal gab, dauerte die Reise noch 4 bis 5 Wochen, auf dem Landweg eher noch länger. Bei der Frage, wie teuer das begehrte Gut Salz war, gemessen an heutigen Maßstäben, können Historiker nur schätzen. Aber eins ist sicher, es war ziemlich teuer.
Wir erzählen immer, wenn danach gefragt wird, für ein Fass Salz konnten sie ein Haus bekommen. Oder für ein kleines Säckchen, so handgroß, gab es schon eine Kuh.
Geld sollte man auch haben, wenn man salziges Meerwasser in genießbares Trinkwasser verwandeln will. Meerwasserentsalzung ist nämlich eine Technologie, die nicht gerade spottbillig ist und die daher vor allem von den reichen Staaten im Nahen Osten angewendet wird. In Saudi-Arabien stammen beispielsweise 70% des Trinkwassers aus dem Persischen Golf und dem Roten Meer. An der Küste des Persischen Golfs, da stehen mehr als 200 Kraftwerke, die das Meer entsalzen, und es werden immer mehr. Und in Dubai steht die derzeit größte Entsalzung Anlage der Welt. Also die haben so viel Wasser, dass der Wüstenstaat sogar üppige Grünanlagen sprießen lassen kann. Der kriegszerstörte Jemen dagegen, weit ab von der Küste und ohne Süßwasserquellen, muss auf das aufwendige Entsalzen verzichten. Kein Geld. Und sein Wasser dann größtenteils importieren und dadurch strikt rationieren. Brigitte Kramer, die hat sich mal vor unserer Haustür umgeschaut, da wo viele Menschen sehr viel Wasser benötigen.
3 Wasserfabriken gibt es auf Mallorca. Die in Palma ist die größte. Sie funktioniert mit Umkehrosmose und kann bis zu 68.000 Kubikmeter Süßwasser täglich produzieren. Zum Vergleich, die weltweit größte Meerwasserentsalzungsanlage Ras Al Khair in Saudi-Arabien produziert täglich mehr als 1 Million Kubikmeter. Das Wasser stammt aus der Bucht von Palma. Elektrische Pumpen saugen es dort durch große Rohre ein. Gitter und Grobfilter halten Müll, Algen oder Meerestiere zurück. Später wird nochmal mechanisch gereinigt. Sandfilter und Faserfilter halten kleine Partikel und Schwebeteilchen zurück. Von der Küste wird das Wasser ins Landesinnere bis zur Anlage gepumpt, 3,5 Kilometer weit. Stünde die Anlage direkt am Meer, wäre die Produktion viel billiger. Aber Mallorca will den Touristen nicht zumuten, neben einer Industrieanlage am Strand zu liegen. Hier schwimmen die Urlauber, da wird das Wasser für die Dusche am Abend aufbereitet. Das funktioniert so seit 20 Jahren. Der Bedarf hat sich mittlerweile verdoppelt. Es regnet weniger, es kommen mehr Touristen und mit ihnen steigt der Wasserverbrauch. Der Strom für die Entsalzung kommt aus dem Kraftwerk im Norden Mallorcas. Es wird mit Kohle aus Südafrika beheizt. Alles andere als nachhaltig. In der großen Halle sieht man Motoren, Maschinen, Rohre und Leitungen. Und keinen Tropfen Wasser. Ja, man hört es noch nicht mal fließen. Die Hochdruckpumpen übertönen alles. Man kann die Halle nur mit Ohrstöpseln betreten. Auch die Arbeiter tragen Ohrenschützer und Helme. Gerade laufen 3 Pumpen von 9. Im Sommer sind dann alle 9 im Einsatz. Sie erhöhen den Druck des Wassers auf 70 bar und pressen es dann durch die halbdurchlässigen Kunststoffmembranen, die das Salz zurückhalten. Danach schießt das Wasser durch 2 Leitungen. In einer fließt beinahe salzfreies Wasser, in der anderen Wasser mit doppelt so hoher Salzkonzentration wie im Meer. Aus 100 Litern Meerwasser werden 45 Liter Trinkwasser und 55 Liter Sole. Das Trinkwasser wird in ein Depot gepumpt und über kilometerlange Rohre ins Netz der Gemeinden eingespeist. Die Salzlauge, sie fließt zur Küste zurück ins Meer und verändert dort den natürlichen Wasserhaushalt. Miquel Seguí, Mitarbeiter des Wasseramtes der Balearenregierung, erklärt die Bedeutung der Anlage für Mallorca.
Die Meerwasserentsalzungsanlage in der Bucht von Palma ist für Mallorca lebenswichtig. Würde sie ausfallen, wäre nicht nur die Wirtschaft Mallorcas und der Balearischen Inseln betroffen, sondern alle angrenzenden Wirtschaftssysteme. Das wäre so, als ob auf Mallorca plötzlich die Sonne nicht mehr scheinen würde.
Kramer
Knapp 70% des Leitungswassers auf der Insel werden immer noch aus dem Grundwasser gespeist. Denn es ist für die Gemeinden viel billiger. Andere haben noch gar keinen Anschluss an die Entsalzungsanlage.
Die Gemeinden pumpen das Wasser nach wie vor aus Brunnen hoch. Viele Hotels haben sich kleine, mobile Entsalzungsanlagen bauen lassen. Die Wasserqualität ist nicht gut, vor allem im Sommer. Chloride, Nitrate, Sulfate, alles, was halt so drin ist im Wasser, wenn jahrelang zu viel Grundwasser entnommen wurde.
Meerwasser entsalzen schont also das Grundwasser. Tatsächlich wird das Verfahren sogar auch schon eingesetzt, um Süßwasser aufzubereiten. Denn man kann auch andere Stoffe aus dem Wasser ziehen, nicht nur Salz. Und da die Wasserqualität generell immer schlechter wird, zeichnet sich eine routinemäßige Behandlung jeder Art von Trinkwasser mit dem Umkehrosmoseverfahren ab. Und auch beim Entsalzen geht es vor allem um eins: nachhaltiger werden.
Brigitte Kramer über Meerwasserentsalzung auf Mallorca. Es geht nun nach Büsum. Die meeresbiologische Station, die es da in den 50er Jahren gab, hat über Jahre Meerwasser verschickt in Tankwagen. Aber dann hat Stationsmitarbeiter Müllegger das ganze Verfahren vereinfachen können. Ein Reporter vom Norddeutschen Rundfunk hat ihn 1951 besucht. In der Aktentasche dabei hatte der nicht nur das Handbuch für sehr prononciertes Sprechen und sein Mikrofon, sondern auch ein Paket Meerwasser zum Selbstanrühren.
Dass man die Nordsee zu Trinkkuren in Flaschen verschickt, ist eigentlich nichts Neues mehr. Aber wenn man die Nordsee als Paket per Einschreiben ins Haus geschickt bekommt oder wie ich es heute Vormittag mache, nämlich das Seewasser in der Aktentasche direkt von der meeresbiologischen Station in Büsum abhole, dann bleibt einen jedenfalls einen Moment die Sprache weg. Aber wie es dazu gekommen ist, soll uns Herr Müllegger selbst erzählen.
Es war ja so, dass früher im Binnenlande die zoologischen Gärten und Institute Aquarien hatten, in denen sie Meerestiere zur Schau stellten. Mhm. Und die brauchen natürlich Nordseewasser. Mhm. In Süßwasser leben sie nicht. Und da wurde früher das Wasser mit großen Kosten von der See ins Binnenland geschickt. Entweder für kleinere Behälter in Ballons, anderen Gefäßen oder sogar in großen Tankwagen per Bahn.
Und das war natürlich eine sehr kostspielige Angelegenheit.
Das Wasser selbst ist natürlich nicht teuer, aber die Fracht verteuert das ganz enorm. Mhm. Man ist immer gezwungen gewesen, echtes Wasser zu haben.
Nun, vor mir sehe ich zunächst nur ein Paket mit Salz und einer Gebrauchsanweisung.
Das ist also jetzt das neue Verfahren. Nach einer Analyse habe ich mit den Chemikalien und den Elementen, die im Seewasser enthalten sind, eine Mischung hergestellt. Das Seewasser enthält ja etwa 30 verschiedene Elemente: Chlor, Magnesium, Brom, Jod, Calcium, Natrium, Schwefel, Eisen, Gold und so weiter. Mhm. Und in diesem Salz, das Sie jetzt hier vor sich sehen als eine weiße kristallinische Masse, sind die hauptsächlichsten Elemente, die im Seewasser enthalten sind, auch drin.
Mhm. Und wer sind nun die Abnehmer dieses Nordseewassers?
Die Abnehmer sind natürlich in erster Linie diejenigen Institute, welche, sei es zu Schauzwecken oder zu Studien- und Forschungszwecken, lebende Meerestiere halten wollen. Mhm. Also zoologische Gärten, auch Liebhaber, mhm, Vereine und so weiter.
Mhm. Liefern Sie nun außer Forschungsinstituten auch Privatleute? Ich denke da zum Beispiel an das Seewasser in der Badewanne. Ich glaube, das könnte sogar den Wasserratten den Urlaub an der See ersparen.
Ja, da haben Sie schon recht. Und es ist auch tatsächlich so, seitdem es bekannt wurde, dass ich diese Mischung herstelle, haben sich schon viele Interessenten, also Kurgäste, die vor allem das Seewasser, wir wollen sagen, als nicht als Verschönerungs-, aber als körperstärkendes Mittel betrachten, sich an mich gewandt, ob sie nicht für eine Badewanne voll dieses Salz bekommen können. Natürlich kann man das heute machen.
Mhm, mh. Und bekommt man nicht außerdem auch durch das Waschen in Seewasser eine schöne Haut?
Ja, Seewasser ist durch seinen Gehalt an Salz eben anreizend, bewirkt eine kräftige Durchblutung der Haut und stärkt und fördert dadurch die Gesundheit. Mhm.
Das heißt also, wer im nächsten Sommer nicht das Geld hat, an die See zu fahren und trotzdem im Seewasser baden will, der lässt sich einfach ein Paket Nordseewasser ins Haus schicken.
Ja, Seepferdchen, ich höre dir trapsen. Eine Anregung aus dem Jahr 1951. Solange wir nicht nach Büsum dürfen, wäre das doch auch eine Idee für den Corona-Sommer 2020. Und noch eine kleine Geschichte, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Die hat mir nämlich gerade ein Kollege erzählt auf Amrum. Da gibt es einen Fischkutter, der letzte Krabbenkutter von Amrum. Und der stellt beim Fischen das eigene Meersalz her. Und zwar mit Hilfe der überschüssigen Wärme des Antriebs. Motors. Das soll ganz schadstofffrei funktionieren und das Salz wird dann eben auch noch verkauft als ganz feines Amrumer Meersalz. Ja, in Europa wird Meersalz vor allem in Frankreich, Spanien, Italien und Portugal abgebaut, was daran liegt, dass für die Salzgewinnung natürlich Wärme eine große Rolle spielt. Unter dem Einfluss von Sonne und Wind verdunstet das Meerwasser, zurückbleibt das Salz. Dass aufgrund der klimatischen Veränderungen nun auch schon auf Sylt Meersalz geerntet wird, überrascht da eigentlich schon gar nicht mehr. Eins der besten Meersalze soll übrigens aus Südkorea stammen. Aber das Beste, das ist nun ein Label, mit dem so ziemlich jedes Meersalz laut beworben wird. Wenn es dagegen um die Arbeitsbedingungen der Menschen geht, die das kostbare Produkt abbauen, dann schweigen die Hersteller lieber still. Unser Japan-Korrespondent Jürgen Hanefeld hat sich auf den Weg nach Südkorea gemacht, um mehr zu erfahren über die teuflischen Zustände auf der Engelsinsel Sinui. Unsere Koordinaten 34 Grad 36 Minuten Nord, 129 Grad 48 Minuten Ost.
Die Fähre nach Sinui verlässt den Hafen von Mokpo in aller Herrgottsfrühe. Um 6.40 Uhr legt sie ab. 4,5 Stunden ist sie unterwegs, ohne jeden Komfort, wenn man von den 4 Plastikhockern hinter der Reling absieht. Die Fähre nach Sinui ist spottbillig, nicht für Touristen gedacht, sondern für Arbeiter und die Fahrer der Lkw, die unten auf dem Autodeck verstaut sind. Jeder kennt jeden, so scheint es. Wir werden nicht lange bleiben. Hier gibt es kein Hotel, keine Pension, kein Restaurant. Auf Sinui gibt es nur einen Gemischtwarenladen, der alles verkauft, was man hier braucht. Schaufeln, Pulverkaffee, Konserven und Plastikrohre. Sinui gehört zu den 1004 Engelsinseln an der Südspitze Koreas. Doch die Verhältnisse sind höllisch. Fernab von der glitzernden Metropole Seoul werden hier in der Gluthitze der Salzpfannen Sklaven gehalten, heißt es. Wir suchen nach Zeugen für das ungeheuerliche Gerücht. Gleich an der Straße stapft ein altes Ehepaar durch die glitschige Saline. Der Mann guckt skeptisch, als wir halten, aber seine Frau plaudert munter los. Ja, wir haben von der Zwangsarbeit gehört, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Die Provinzpolizei kommt regelmäßig vorbei, um das zu prüfen. Wir haben das sowieso nie gemacht, aber wir sind trotzdem bestraft worden. Unser Ruf hat gelitten, weil die Leute denken, wir hätten das auch gemacht. Obwohl es heißt, das Salz von Sinui sei das Beste der Welt, bringe die Arbeit in den Salzpfannen nicht mehr viel ein, sagt ihr Mann, der sein Misstrauen allmählich verloren hat. Mein Großvater hatte schon diese Farm, mein Urgroßvater auch. Wir sind also die 4. Generation. Früher hatten wir sogar Angestellte, jetzt aber sind wir nur noch zu zweit. Es ist eine harte Arbeit. Die Art, Salz zu gewinnen, ist seit Jahrhunderten dieselbe. Wenn das Meerwasser in der Salzpfanne verdampft ist, werden die weißen Kristalle zusammengerecht, getrocknet und in Säcke gefüllt. Die einzigen mechanischen Hilfen sind primitive Loren für den Transport zwischen den Feldern und motorbetriebene Förderbänder, mit denen das Salz in Schuppen zu Halden getürmt wird. Ist der Schuppen voll, kommt der LKW. Dann müssen alle anpacken. In einem scheunenartigen Gebäude schaufeln 3 schweißgebadete Muskelmänner das Salz in einen Trichter. Die Frauen halten die 20-Kilo-Säcke darunter. Das maschinenartige Gleichmaß erinnert an Chaplins Modern Times. Keiner darf langsamer sein, keiner schneller, niemand den Rhythmus stören. Nach wenigen Sekunden ist ein Sack gefüllt, gewogen und zugebunden, bevor er durch die Hände einer Menschenkette läuft und auf der Pritsche des LKW seinen Platz findet. 1300 Säcke à 20 Kilo passen auf den Laster. Dann ist die maximale Zuladung erreicht. Ein Farmer, der sich als Sklavenhalter vor Gericht rechtfertigen musste, erklärte, es sei ungeheuer schwierig, eine Salzfarm ohne Behinderte zu betreiben. Normale Menschen würden hier nicht arbeiten, selbst wenn wir sie anflehen, sagte er. Tatsächlich sind die Männer, die auf Sinui ausgebeutet werden, oft geistig behindert. Ihre mentale Entwicklung entspricht 12- bis 14-Jährigen, bestätigt Rechtsanwalt Choi Jung-kyu. Man trifft sie als Obdachlose an den Bahnhöfen. Dort bekommen sie manchmal einen Job als Tagelöhner. Und dann kommen illegale Vermittler, die den Leuten sagen, da unten auf den Salzfarmen gäbe es Arbeit für sie. Das Geld bekämen sie später. Das ist natürlich eine Straftat, denn sie bekommen ja gar keinen Lohn. Die Opfer leisten Sklavenarbeit. Sie besteht darin, das Salz mit großen Rechen umherzuschieben, damit es schneller trocknet und es am Ende in Loren zu schaufeln. Die einzige Gegenleistung sind 3 Mahlzeiten am Tag und ein Schlafplatz. Obendrauf kommen häufig noch Prügel. In diesen ländlichen Regionen können sich solche Zustände ewig halten. Das grundlegende Problem ist ja, dass sich ihre Familien vielleicht noch um sie kümmern, solange sie Kinder sind. Aber wenn sie erwachsen werden, geht das nicht mehr. Es gibt sogar Fälle, in denen die Familien selber ihre erwachsenen Kinder in die Sklaverei abschieben, weil sie nichts mit ihnen anfangen können. Sie werden sozusagen entsorgt. Auf dem Rückweg zum Dorf passieren wir noch eine große Salzfarm, auf der die Arbeit zu ruhen scheint. Ein dünner Mann drückt sich an die Bretterwand eines Schuppens und fixiert uns stumm. Wie ein Kind scheint er zwischen Angst und Neugierde zu schwanken. Und dann spricht er mit kaum hörbarer Stimme. Ich bin ein Arbeiter hier. Der Bauer gibt mir Essen und Unterkunft. Ich arbeite an jedem Tag der Woche, außer in der Regenzeit, sagt er. Die Frage nach dem Lohn beantwortet er mit einem Kopfschütteln. Und woher kommt er? Das hier ist meine Heimat. Ich habe aber keine Familie. Ich bin wahrscheinlich 44, weiß es aber nicht genau. Ich bin ja nur zur Grundschule gegangen. Sklaven wie er verstecken sich nicht, sie werden einfach übersehen. Wir haben diesen Mann, dessen Namen wir kennen, gefunden, ohne lange zu suchen. Er lebt 5 Autominuten vom Dorf entfernt, in dessen Mitte eine Polizeiwache steht. Anwalt Choi Jung-kyo wundert das nicht. Ich habe einen Fall, der hat jetzt 10 Jahre als Sklave gelebt. Wie kann das sein? Auch auf abgelegenen Inseln gibt es ja Polizei. In diesem Fall hatte der Betroffene mehrmals versucht zu entkommen, ist sogar selbst auf die örtliche Polizeiwache gegangen und hat gesagt, ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten. Die Polizisten haben gesagt, das mag ja sein, aber vielleicht ist es das Beste für dich, wenn du zu deinem Besitzer zurückgehst. Das haben sie mehrmals gemacht. Wir fragen uns jetzt, ob der Staat nicht eine Mitschuld trägt. Inzwischen sind mindestens 163 Fälle von Sklaverei aktenkundig geworden, auch auf Nachbarinseln von Sinui. Als unsere Fähre ablegt, ist natürlich kein Sklave an Bord, auch wenn die Überfahrt spottbillig ist. Sie bekommen ja kein Geld in die Hand. Sinui ist ihre Heimat, ob sie wollen oder nicht.
Jürgen Hanefeld war das über die Salzsklaven von Sinui.
Moonshine.
Katie Melua. Ist Katie Melua, ist Katie Melua. Heißt, sie ist einfach unverwechselbar, abgeleitet von der berühmten Zeile A Rose is a Rose is a Rose natürlich. Und die stammt von der amerikanischen Schriftstellerin Gertrude Stein. Die hat zusammen mit ihrer Geliebten, der Kochbuchautorin Alice B. Toklas, in Paris gelebt. Und ihr Salon war berühmt. Picasso, Matisse und Hemingway zählten zu den engen Freunden. Und wenn man immer Gäste zu bewirten hat, war klar, dass man einen Koch brauchte. Der fand sich 1929 Bin war Schiffskoch aus Vietnam und die Damen nannten ihn Thin Bin, dünnes Gefäß. Bevor sich Bin zur Aufgabe machte, für die beiden Gerichte voller Meersalztraurigkeit, so nannten sie das, voller Meersalztraurigkeit zu kochen, musste er aber zunächst die Finessen der europäischen Küche kennenlernen. So erzählt es wenigstens die vietnamesische Schriftstellerin Munich Truong, die einen Roman über diese schillernde Dreierkonstellation geschrieben hat, das Buch vom Salz. Und hier erinnert sich Bin an eine Kochstunde mit Madame Toklas.
Ich ging im Kopf die Liste der Zutaten durch. Rinderbrühe, Tomate, Gurke, Knoblauch, Zwiebel, rote Paprika, gekochter Reis, Olivenöl. Ich öffnete den Mund, um zu fragen, was ist mit... Aber Miss Toklas kam mir zuvor und sagte, Salz ist hier nicht wichtig. Denk gut nach, Bin, bevor du es benutzt. Eine Prise Salz, so meine Madame, sollte niemals ein primitiver Reflex, ein nervöses Zucken des Kochs sein, schon gar nicht eines Kochs, der in der Rue des Fleurus 27 tätig ist. Salz ist eine Zutat, die wie jede andere bedacht und sorgfältig abgewogen sein will. Der wahre Geschmack des Salzes, das ganze Meer auf der Zungenspitze, der Stich des Leides, der Geruch der Arbeit, war meiner Madame zufolge Jahrhunderten der kulinarischen Unüberlegtheit nicht mehr zugänglich. Es ist ein Geschmack, der, so Miss Toklas, manchmal unnötig ist, wie im Falle der Gazpacho a la Malaga, und der manchmal, so bei der Gazpacho a la Segovia, das Scharnier darstellt, das den Aromen der anderen Zutaten erlaubt, sich zu öffnen. In meiner Küche werde ich dir sagen, wann Salz notwendig ist, erklärte mir meine Madame und beendete damit für diesen Tag den Unterricht.
Jens Schellhas las diesen Ausschnitt aus dem Roman Das Buch vom Salz von Munich Truong. Alice B. Toklas hat Bin also viel beigebracht über den Geschmack von Salz. Aber das, was Florian Bentsch uns nun auftischt, dürfte auch die beiden Kochkünstler überrascht haben. Das Sortiment an Salzsorten ist nämlich inzwischen einfach immens. Alleine die Auflistung der Angebote klingt wie ein kulinarisches Märchen.
Die Salzprinzessin gehört zu den weniger bekannten Märchen der Gebrüder Grimm.
Ach Vater, sagt die Prinzessin, ich liebe dich nicht wie Gold und Silber, ich liebe dich wie Salz. Erbost lässt der König alles Salz aus dem Königreich verbannen und merkt erst so, dass es die wertvollste Substanz der Welt ist.
Und was man heute nicht alles auf den Salzpackungen lesen kann. Bergmännisch soll es sein. Das Himalaya-Salz, das der betuchte Salzkonnoisseur im Gewürzregal der esoterischeren Läden finden kann. Naturbelassen, unraffiniert, aussortiert, gewaschen, sonnengetrocknet und anschließend vermahlen.
Alexander der Große hat erstmals ca. 350 vor Christus dieses wertvolle Kristallsalz nach Europa transportieren lassen. In der Antike war es nur den Göttern und den Kaisern vorbehalten. Inhalt? 100% Steinsalz.
Zum Würzen. Klar, wenn es sein muss. Der Kenner aber macht Trinksohle und bereitet Waschungen zu, Massagen und freut sich, denn dieses Salz ist zur Mundhygiene wegen seiner Natürlichkeit besonders geeignet.
Mit Kalium zur Aufrechterhaltung eines gesunden Blutdruckes. Zur Hautpflege empfiehlt sich ein in Seifenform geschliffenes Stück Salz, mit dem Sie auch leicht Hornhaut entfernen können. Bitte kühl und trocken lagern.
Auf den Schachteln und Tüten Landkarten von Kaschmir, Pakistan, Afrika und Luisenhall im Harz. Die Salzberge eingekringelt, schmackhafte Hügel fein gemahlener roter, weißer, grüner, schwarzer Körnchen, ausgegossen aus bronzenen Schalen. Und das Meer, immer das Meer, die Sonne. Salz ist Leben, steht darauf.
Es muss etwas seltsam Heiliges im Salz sein. Es ist in unseren Tränen und im Ozean. Khalil Gibran.
Dreimal Salz ist Salz, wieder wieder wit und Salz macht Salze.
Handgemachtes Gourmet-Salz aus den Salzgärten Ibizas. Im Nachfüllpack.
Solnizata, eine kupferzeitliche Siedlung in Ostbulgarien, die älteste Stadt Europas, eine Salzkolonie. Wie wäre es also mit der Genussreise Salz? 6 ausgesuchte Salzsorten aus aller Welt.
Mild salziger Geschmack, schonend getrocknet, geringe Restfeuchte. Perlensalz, ein echter Eyecatcher in der Salzmühle.
Steinsalz, Schwarzsalz, Pyramidensalz, Rauchsalz, Danish Smoked, genussvolle Dekadenz um das lebensspendende Mineral.
Das Salz der Salinen von El Carmen ist eine Synthese gemeinsamer Aktionen von 4 Elementen der Natur. Erde, Wasser, Sonne und Wind. Die Gischt des Atlantiks, angetrieben vom Wind, erreicht die Erde, wo die Sonne die nötige Hitze beiträgt, um das reine Salz der Gischt zu kristallisieren.
Reicht noch nicht. Rauf auf den Tisch, eine Schale Pazifik-Dekorsalz mit Aktivkohle.
Eine gute Figur auf jeder Grillparty, mit dem Sie Ihren Speisen den besonderen exotischen Flair der hawaiianischen Küche verleihen.
Das Salzregal ist ein Pantheon. In ihm wohnen Götter, geschmiedet aus Natrium und Chlorid. Wir haben sie nicht verdient.
Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar. Für weitere Anwendungsgebiete besuchen Sie unsere Webseite.
Ob auch nur ein Körnchen Wahrheit in solchen Werbeversprechen liegt, Florian Bentsch über den Irrsinn salziger Schätze. Und Schätze wirklich wörtlich genommen, denn 1 Kilogramm Fleur de Sel kostet so zwischen 20 und 45 Euro. Nach oben hin keine Grenzen. Und das Mikroplastik, das ist da aber allerdings auch schon im Preis mit enthalten. Cum grano salis. Das Salz im Meerwasser, das stammt überwiegend aus den Gesteinen, über die der Regen in die Flüsse und dann in die Meere gelangt. Auch Vulkane auf dem Meeresgrund sondern Salz ab, soweit so bekannt wahrscheinlich. Aber dass das Meer nicht überall gleich salzig ist, das vielleicht weniger. Und dieser unterschiedliche Salzgehalt, der führt zu interessanten Phänomenen, die wir uns nun von einem Wissenschaftler erklären lassen wollen, der die Zusammenhänge von Salzgehalt und Meeresströmungen erforscht. Detlef Stammer ist Professor für physikalische Ozeanographie an der Universität Hamburg. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Hat denn zum Beispiel der Atlantik einen anderen Salzgehalt als der Pazifik?
Der Atlantik hat einen anderen Salzgehalt als der Pazifik und das liegt im Wesentlichen daran, dass der Atlantik zum Teil eben Frischwasser, Süßwasser exportiert in die anderen Becken hinein und deswegen mehr Salz zurückbleibt. Und liegt aber auch daran, dass gewisse Salzquellen da sind, zum Beispiel aus dem Mittelmeer, wodurch einfach erhöhter Salzgehalt in den Atlantik hineinkommt.
Ich glaube, der durchschnittliche Salzgehalt ist so ungefähr 3,5%. Aber das heißt, da gibt es Unterschiede. Würde ich das denn in der Blindverkostung eigentlich schmecken oder sprechen wir da über Unterschiede, die Sie mit feinem Gerät nur feststellen können?
Also diese Unterschiede merken Sie nicht. Und wir messen das im Wesentlichen als Promille, also 35 in dieser Größenordnung. Die Ostsee hat nur 8. Diesen Unterschied würde man auf jeden Fall merken. Aber die Unterschiede innerhalb eines Beckens oder zwischen Becken, das können Sie nicht schmecken.
Sie haben ein großes Forschungsprojekt geleitet, um den Einfluss von Salzgehalt auf die Meeresströmung besser zu verstehen. Wie können wir uns denn diese Untersuchung vorstellen? Was wurde da wo und warum gemessen und analysiert?
Also wir haben untersucht, inwieweit sich insbesondere auch der Salzgehalt ändert und warum. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, dass Salzgehalt selber historisch eigentlich kaum beobachtet wurde. Das liegt daran, dass es sehr schwierig ist, Salzgehalt zu beobachten. Also in den alten Tagen, die alten Ozeanographen haben das chemisch machen müssen, über Titration. Und das heißt, sie mussten zum Beispiel aus 1000 Meter erstmal Wasserproben auf ein Segelschiff holen und dann titrieren und so weiter. Erst über die elektronische Zeit oder die neue Technologie haben wir das tatsächlich jetzt elektronische Messgeräte. Wir haben aber seit ein paar Jahren auch Möglichkeiten, über Satelliten den Salzgehalt zu bestimmen. Und genau darum ging es tatsächlich, die bessere Salzgehaltsbestimmung herzustellen und dann eben auch die entsprechenden Daten auszuwerten.
Dass salzreiches Wasser schwerer ist als nicht so salziges, das klingt ja noch plausibel. Wenn das salzigere Wasser jetzt nach unten sinkt, vermischt es sich dann eigentlich einfach mit dem nicht so salzigen oder verdrängt es das Wasser mit dem geringeren Salzgehalt? Was genau passiert da und was haben Sie rausfinden wollen?
Also es ist so, dass salzreiches Wasser ist schwerer als salzarmes Wasser oder Süßwasser. Wir haben allerdings im Ozean auch die Temperatur. Beide beeinflussen das Gewicht oder die Dichte des Wassers. Manchmal sind das auch gegenläufige Effekte. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, wenn schweres Wasser nach unten sinkt, das vermischt sich mit Umgebungswasser, aber verdrängt in dem Moment auch eben das andere Wasser, sodass wir im tiefen Ozean tatsächlich immer das schwerere Wasser haben als an der Oberfläche.
Und das Wasser von der Oberfläche ist ja auch per se sauerstoffreicher. Wenn das jetzt nach unten sinkt, hat das eine bestimmte Funktion?
Das nimmt den Sauerstoff mit runter und wir nennen das auch Belüften deswegen. Das ist so, als ob man ein Fenster aufmacht und frischer Sauerstoff in die Tiefe eindringt. Das hat natürlich sehr starke biologische Auswirkungen, sowohl was die Lebewesen anbelangt, aber auch der Zerfall von biologischen Rückständen. Also auch für die CO2-Aufnahme zum Beispiel des Ozeans spielt dieses Absinken eine ganz starke Rolle. Also überall da, wo wir tatsächlich diesen Austausch durch Absinken haben, zwischen oberflächennahen Wasser und dem tiefen Ozean, nehmen wir sehr viel mit in die Tiefe an Eigenschaften, Wärme, aber auch CO2 und Sauerstoff und füllen dadurch eben den tiefen Ozean langsam mit diesen Eigenschaften auf.
Und was hat das für Auswirkungen für die Meeresströmungen? Wirkt denn das schwere Wasser wie ein Antrieb? Beschleunigt es die Strömungen da, wo es ist?
Also die Auswirkungen müssen wir uns kurz ansehen, was passiert eigentlich. Erstens, Salzanreicherung erhöht tatsächlich das Gewicht von dem Wasser. Und das führt zu Vertikalbewegungen, also zu Absinken, hatten Sie das schon genannt. In dem Moment, wo ich aber zum Beispiel ganz viel Süßwasser an der Oberfläche habe, habe ich dieses Absinken nicht. Und im arktischen Ozean zum Beispiel ist gerade dadurch eben garantiert, dass ganz kaltes Wasser an der Oberfläche bleibt. Das ist sehr süß, sehr frisch, wie wir das nennen in der Ozeanografie, und verhindert dadurch zum Beispiel, dass warmes Wasser von unten an das Meereis rankommt. Das hat einen ganz wichtigen Einfluss, also das Wasser, was aus den Flüssen von Sibirien und so weiter rauskommt, verhindert da tatsächlich das Abschmelzen von dem Meereis, weil das warme Wasser nicht da dran kann. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass durch unterschiedliche Gewichte gibt es unterschiedliche Drücke. Normalerweise strömt eine Flüssigkeit immer von hohem Druck zu niedrigem Druck. Das ist insbesondere in der Luft so, hier so auf Kleinskalen. Auf der rotierenden Erde ist es aber anders. Und da sind horizontale Unterschiede tatsächlich führend zu Strömungen. Und auf diese Weise kann Salzgehaltsänderung, horizontale Salzgehaltsänderung tatsächlich zu Strömungen im Ozean führen.
Das heißt, da ist wirklich so eine Art Transportsystem, so können wir uns das vorstellen, so ein Fließbandsystem, wo sich die unterschiedlichen Wassermassen dann austauschen und bewegen. Und wenn wir die Sache von der globalen Erderwärmung her betrachten, was hat dann das Schmelzen der Grönlandgletscher für Auswirkungen? Also mehr Süßwasser fließt ins Salzwasser und dann?
Wenn jetzt Grönland abschmelzt, also ganz konkret, man kann das so denken, als ob ganz viel Süßwasser abfließt von Grönland. Und dadurch wird tatsächlich der obere Teil des nördlichen Ozeans leichter. Das heißt, das Wasser kann schwerer absinken. Wir isolieren auf diese Weise in gewisser Weise den tiefen Ozean vom oberen Ozean. Und was wir als meridionale Umweltzirkulation bezeichnen, die würde auf diese Weise tatsächlich sehr stark behindert oder gebremst werden. Das sind beides, also sowohl die horizontalen Unterschiede als auch eben diese vertikalen Vermischungsunterschiede können signifikante Unterschiede auch auf unser Klima auf diese Weise hier bei uns haben.
Und man kann ja kein Gespräch über Klima- und Meeresströmungen führen, ohne auf den Golfstrom zu blicken. Der hat nun wirklich die Funktion einer Antriebsader, auch fürs Klima gilt als Heizung Europas, weil er freundlicherweise warmes Wasser in den Nordatlantik transportiert. Welche Rolle spielt denn der Salzgehalt beim Austausch der Strömungen hier?
Also der Golfstrom, wir denken den so, dass schweres Wasser im nördlichen Atlantik absinkt, weil es einfach schwerer ist und dann in der Tiefe zurückfließt und auf diese Weise den Golfstrom mit antreibt. Das ist etwas simplifiziert, aber lässt sich so gut denken. Und wenn wir jetzt zu viel Süßwasser von Grönland zum Beispiel in den Nordatlantik hineinpacken, dann ist gerade dieser Golfstrom gebremst und würde auf diese Weise auch sehr viel weniger Wärme zu uns transportieren, als das ein starker Golfstrom machen würde. Und das kann dann auch tatsächlich signifikante Änderungen für unser Klima bedeuten.
Der Salzgehalt im Meer, das ist eine komplizierte, für das klimatische Gleichgewicht aber ungemein wichtige Angelegenheit. Das haben wir gelernt aus dem Gespräch mit Detlef Stammer. Er ist Professor für physikalische Ozeanographie an der Universität Hamburg. Herr Stammer, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
Ja, ich danke auch.
wie wir unsere Hörer trösten wollen, die bei unserem April-Rätsel zum Thema Gärten vom Wachstum und Wuchern nicht gewonnen haben, das weiß ich jetzt nicht. Einfach weiter versuchen wäre mein Rat an dieser Stelle, denn es gibt bei uns ja in jeder Sendung ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Buchpaket aus dem Mare Verlag. Und heute übrigens zum Abo dazu ist ein üppiger Bildband in der Gewinntrommel, das Salz der Erde aus dem Mare Verlag. Da erfährt man vieles über den Salzabbau in aller Welt. So, gewonnen hat beim letzten Mal Brigitte Anders aus der Fohnenstraße in Bremen. Herzlichen Glückwunsch. Wir wollten ja wissen, seit wann Deutschlands einziger Hochsee-Kleingartenverein auf Helgoland existiert. Die richtige Antwort war seit 1968. Und hier kommt schon die neue Chance. Es geht ja heute um Salz bei uns und das hat auch mal dazu beigetragen, dass eine markante Erhebung irgendwo da draußen in der Nordsee entstanden ist, die wir alle kennen. Der Historiker Jörg Andres, der wohnt und arbeitet dort auch und er erklärt uns eben mal, was da eigentlich so genau passiert ist vor 265 Millionen Jahren.
Aus großer Tiefe aufsteigendes Salz, das hat die Erdschichten nach oben gedrückt. Man erkennt heute noch so diese schräge Zeichnung in den Felsen. Das hat damit zu tun, dass das so einseitig hochgedrückt wurde. Und dann entstand hier sozusagen ein großes Gebirge mit einem Berg drauf, den man, als es noch keine Nordsee gab, so ein bisschen vielleicht eher mit Ayers Rock vergleichen könnte. Ein roter Stein so in der Landschaft. Und später, als die Nordsee entstand und das Land überschwemmt wurde, dann blieb diese Insel über und war von da an immer was Besonderes für die Menschen. Weil wo soll denn so ein einzelner Felsen mitten im Meer herkommen, wenn nicht der liebe Gott das gemacht hätte?
Also welchen gewaltigen insularen Salzleckstein suchen wir, der da schon war, bevor die Nordsee da war? Schreiben Sie bitte den Namen der Insel per Post an Radio Bremen, Mare Radio Postfach Bremen oder eine E-Mail geht an mare-radio@radiobremen.de. Radio Bremen in einem Wort. Der Einsendeschluss ist dann der 29. Mai und bitte vergessen Sie Ihre Adresse nicht, denn dann erreicht sie auch der Gewinn viel besser. Wir haben vorhin den Auszug aus dem Roman Das Buch vom Salz gehört, das von dem vietnamesischen Koch Binh erzählt, der für das Künstlerinnenpaar Gertrude Stein und Alice B. Toklas kochte. Binh war seinerzeit ein Zauberkünstler der Küche und servierte Gerichte wie in Kirschwasser getränkte Ananas, als betrunkenes Bett für löffelweise eingefülltes Mandarineneis oder frittierte Austern mit Salzrand. Captain Cook alias Hans-Helge Ott, der fühlt sich schon herausgefordert. Ich spüre, wie er mit seinem Huf scharrt, beziehungsweise wie er sich die Pfoten leckt. Großmutje, was hast du für glänzende Töpfe? Lassen wir ihn also von alleine. Oje.
Gibt es ein friedlicheres Bild als Schafe, die am Meeressaum herumlaufen, genüsslich die würzigen, salzigen Gräser mümmeln und an nichts Böses denken? Das ist doch ein Stückchen vom Paradies. Aber ist es nicht auch ein wunderbar friedliches Bild, wenn ein paar Menschen im Einklang mit sich und der Welt um einen Tisch herum sitzen und genüsslich einen leckeren Braten mit schönen Beilagen mümmeln? Das ist ein anderes Stückchen vom Paradies. Auch wollen wir uns heute ausnahmsweise mal dem letzteren Stückchen widmen. Denn so ein Lamm oder Jungschaf, das sich von Salzpflanzen ernährt hat, egal ob in der Bretagne oder Normandie oder an der irischen Küste oder an der Nordsee, das ist schon besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt wert. Man merkt es dem Fleisch nämlich an, was das hier gefuttert hat. Es ist würziger und hat nicht diesen manchmal leicht muffeligen Geschmack, den Schaffleisch sonst leicht haben kann. Die Franzosen nennen diese Tiere agneau présalé. Das heißt nicht etwa vorgesalzenes Lamm, sondern pré bedeutet Wiese, also Salzwiesenlamm. Sie bereiten es ganz normal zu, wie jedes Lammfleisch, aber ich finde in dem Fall langes Braten im Ofen besser als kurzes in der Pfanne oder auf dem Grill. Eine Keule oder ein Carré, also ein Rippenstück, die sind meine Wahl. Nun kann man Lamm natürlich auch vielerlei Art würzen. Eher nordeuropäisch mit etwas Wacholder, mediterran mit Rosmarin, Thymian, Knoblauch oder auch orientalisch mit Ras al Hanout und Aprikosen oder Datteln. In diesem Fall würde ich aber von allzu starken Würzungen abraten. Die würden zu viel vom zarten Fleischgeschmack verdecken. Pfeffer und Salz und vielleicht ein bisschen Thymian sollten genügen. So, und wie geht's dann weiter? Das geht so. Ein Karree kommt für rund 20 Minuten in den relativ heißen Ofen. Super, 200 Grad. Benutzen Sie ein Bratenthermometer. Bei Lamm haben Sie immerhin einen Spielraum zwischen 45 Grad und 70 Grad Kerntemperatur. 45 Grad ist blutig, fast roh im Innern. 60 Grad mögen die meisten, das ist apois, also eben gar. Und 70 Grad heißt bien cuit oder durch. Das Rippenstück schneiden Sie nach dem Braten in einzelne, dicke, saftige Koteletts. Bei der Keule haben Sie mehr Auswahl. Sie kann bei 160 Grad für 2 Stunden in den Ofen. Im Tontopf geben Sie ihr das Doppelte, 4 Stunden, bei ebenfalls 160 Grad. Meine persönliche Lieblingszubereitung ist aber Niedrigtemperatur. Lassen Sie die Keule bei nur 80 Grad 6 Stunden lang im Ofen. Wobei es dann auf ein bisschen mehr oder weniger wirklich nicht ankommt. Und regelmäßiges Begießen mit dem Bratensaft ist wichtig. Auch hier gelten natürlich dieselben Kerntemperaturen. Wenn Sie es weniger durchgebraten haben wollen, dann nehmen Sie eher die kürzere Bratzeit und verwenden Sie ein Bratenthermometer. Wenn Sie vorher noch einen Salat haben wollen, dann tun Sie doch mal ein bisschen frischen grünen Queller hinein. Sie wissen schon, Salicornia, eine Salzwiesenpflanze, bekommen Sie beim Fischhändler. Vielleicht müssen Sie auch bestellen. Knipsen Sie die bräunlichen Stellen einfach ab. Queller schmeckt leicht salzig und sehr frisch. Ja, und dann fühlen Sie sich vorab schon mal, als würden Sie am Meeressaum herumlaufen und genüsslich die würzigen Gräser mümmeln. Ja, die einzige Möglichkeit, Urlaub am Meer zu machen, die wir zurzeit haben.
Einfach süß, diese Salzwiesenlämmchen. Captain Cooks Rezept finden Sie wie immer online auf Bremen 2 und dann unter Mare Radio. Da ist dann auch heute unsere Sendung online zum Nachhören in der ARD Audiothek App. Finden Sie die natürlich auch. So, und wenn Sie jetzt noch ein bisschen Scharmelz und Süffigkeit als Digestif vermissen, bitte kommt gleich unsere La Paloma Version, heute gemixt von Dean Martin. Das war Mare Radio Salz, Gewürz und Geschäft. Für die ganze Mare Crew verabschiedet sich Katrin Krämer. Die nächste Ausgabe dann am 7. Juni, die heißt dann Wunder, kaum zu glauben, immer wieder.